Wir lesen heute miteinander das Kapitel 9 im Propheten Hosea. Ein ganzes Kapitel. Und es ist das erste Mal, dass ich heute eine andere Übersetzung dazu nehme, weil ich diese revidierte Elberfeld-Übersetzung zu kompliziert, zu verklausuliert erlebe. So, dass es fast buchstäblich wörtlich übersetzt ist, sodass sich der Sinn aus dem Lesen kaum erschließt. Und ich lese deswegen aus der unrevidierten. Freue dich nicht, Israel, bis zum Frohlocken wie die Völker. Denn du hast von deinem Gott weggehurt, hast Pudelohn geliebt auf allen Korntennen. Tenne und Kälte werden sie nicht ernähren und der Most wird sie täuschen. Sie werden nicht im Land des Herrn bleiben, sondern Ephraim wird nach Ägypten zurückkehren und sie werden unreines Essen in Assyrien. Sie werden dem Herrn keinen Wein spenden und ihre Schlachtopfer werden ihm nicht angenehm sein. Wie Trauerspeise wird es ihnen sein, alle, die davon essen, werden sich verunreinigen. Denn für ihren Hunger wird ihre Speise sein, in das Haus des Herrn wird sie nicht kommen. Was werdet ihr tun am Tag der Feier und am Tag des Festes des Herrn? Denn siehe, sie sind weggezogen wegen der Zerstörung. Ägypten wird sie sammeln, Memphis sie begraben, ihre Kostbarkeiten an Silber werden die Nesseln in Besitz nehmen, Dornen werden in ihren Zelten sein. Gekommen sind die Tage der Heimsuchung, gekommen die Tage der Vergeltung. Israel wird es erfahren. Der Prophet wird närrisch, der Mann des Geistes wahnsinnig, wegen der Größe deiner Ungerechtigkeit und der großen Feindseligkeit. Ephraim schaut nach Offenbarungen aus, neben meinem Gott. Der Prophet eines Vogelstellers Schlinge ist auf all seinen Wegen, Feindseligkeit ist im Haus seines Gottes. Tief haben sie sich verderbt, wie in den Tagen von Gibea. Er wird ihre Ungerechtigkeit gedenken, er wird ihre Sünden heimsuchen. Ich fand Israel wie Trauben in der Wüste, wie eine Frühfeige am Feigenbaum. In seinem ersten Trieb ersah ich eure Väter. Sie aber gingen nach Baal-Peor und weihten sich der Schande. Und sie wurden Gräuel wie ihre Buhlen. Ephraim, dem Vogel gleich, wird ihre Herrlichkeit wegfliegen. Kein Gebären und keine Schwangerschaft und kein Empfängnis. Ja, wenn sie auch ihre Söhne großziehen, so werde ich sie doch derselben berauben, sodass kein Mann mehr bleibt, denn wehe ihnen, wenn ich von ihnen weichen werde. Ephraim, wie ich hinschaute, war ein Tyrus auf der Aue gepflanzt, aber Ephraim muss seine Söhne zum Würger hinausbringen. Gib ihnen, Herr, was wirst du ihnen geben? Gib ihnen einen unfruchtbaren Mutterleib und trockene Brust. Alle ihre Bosheit ist zu Gilgal, denn da selbst habe ich sie gehasst. Wegen der Bosheit ihrer Handlungen werde ich sie aus meinem Haus vertreiben. Ich werde sie nicht mehr lieben. Alle ihre Fürsten sind abtrünnig. Ephraim ist geschlagen. Ihre Wurzel ist verdorrt. Sie werden keine Frucht bringen. Selbst wenn sie gebären, werde ich die Lieblinge ihres Leibes töten. Mein Gott verwirft sie, weil sie nicht auf ihn gehört haben, und sie sollen Flüchtlinge sein unter den Völkern. Wieder einer dieser harten, schrecklichen Worte des Gerichts. Man kann es fast nicht aushalten, wenn man diese Summe an Widerstand hört, den Gott seinem eigenen Volk entgegenbringt. So ungefähr muss sich ein Kind fühlen, wenn es von seinen Eltern so richtig zusammengestaucht wird. Wenn ein Kind nicht hört und nicht hört und nicht hört und es kriegt dann den gesammelten Zorn der Eltern zu hören, dann ist das ungefähr diese Wirkung. Man zieht den Kopf ein und kann es fast nicht ins Herz dringen lassen. Und doch ist das notwendig zu einer Veränderung. Es gibt heute solche Grundhaltung, dass man sich abduckt und einfach alles über sich ergehen lässt, sich dann einmal schüttelt und weitermacht. Wenn ein Mensch so reagiert, dann ist seine Zerstörung nahe. Wir lesen als Familie gerade, also sind zu Ende gekommen mit dem ersten Buch der Könige und haben dort die Geschichte Ahabs. Und das hat mich bestürzt, dass das ein Mann ist, der immer wieder mal auf das Wort des Propheten, auf das Wort des Gerichts reagiert und dann immer wieder mal einen Aufschub des Gerichts dadurch zustande kriegt, aber am Ende zerstört wird und spätestens in der Generation seines Sohnes bricht das Unheil, das Gott lange angekündigt hatte, endgültig über ihn herein, weil er im Zweifelsfall sich zugemacht hat. Er hat die Warnungen Elias persönlich genommen und hat ihn als seinen Feind bezeichnet. Er wollte die Warnungen Michas, eines anderen Propheten, nicht hören und sagt, er hasst mich und ich hasse ihn. Er hat sich aller Propheten, die Gott gesandt hat, um ihn zu erreichen und zur Umkehr zu bewegen, entledigt. Und dann blieb am Ende nur seine Zerstörung. Und nicht nur seine, sondern die seiner gesamten Sippe. Es werden nicht nur die Kinder in direkter Linie ausgerottet, sondern, es war ja diese einmalige Situation, dass er mit dem König von Juda, mit Josaphat, verschwägert war, indem der eine Tochter Ahabs genommen hat. Und selbst dessen Sohn Joram wird bei diesem Strafgericht Gottes mit ausgerottet. Es bleibt hinter ihm nicht stumpf oder stillstehen. Alles wird ausgefüllt. Und es ist bestürzend, dass Gott so mit seinem Volk umgeht. Aber ein Mann aus dem Volke Gottes. Er hat den großen Fehler gemacht, dass er sich eine Götzendienerin als Frau genommen hat. Das darf man sich ernsthaft als Warnung nehmen, dass man sich nicht mit ungläubigen Leuten zusammentut oder gar mit welchen, die praktisch nach der anderen Seite sich ausgerichtet haben. Und über das hinaus sehen wir hier in diesem Prophetenwort des Hosea dasselbe Phänomen, dass Gott gegen sein Volk zeugt. Wir werden später, wenn wir die gesamte Prophetenreihe durchgehen, merken, dass zum Beispiel einer dieser kleinen Propheten gegen Edom zeugt, also gegen die Nachkommen Esaus. Sein ganzes Zeugnis, sein ganzes Gericht richtet sich gegen ein fremdes Volk. Aber in der Regel reden die Männer Gottes zum Volk Gottes. Und das ist das eigentlich Bestürzende, dass wir in dem heutigen Kapitel kaum ein gutes Wort finden. Ich weiß, dass man das heute nicht gerne hört. Es wird über diese Zeit heute gesagt, dass es eine Zeit ist, am Ende der Tage, dass man sich selber Lehrer aufhäuft, weil es einem in den Ohren juckt. Man kann das Reden Gottes nicht mehr ertragen. Man kann und will das Gericht Gottes nicht hören. Also sammelt man sich Leute und lässt sich von denen belatschern, die Frieden, Frieden reden. Und Gott sagt, und es ist doch kein Friede. Denn kein Friede den Gesetzlosen. Und eine der Besonderheiten Gottes ist, dass er keinen Unterschied macht. Es heißt, bei Gott ist kein Ansehen der Person. Er unterscheidet nicht den Frommen vom Unfrommen, wenn ihre Handlungen gleich sind. Es nützt nichts, wenn wir getauft sind und als Christen äußerlich gelten und leben wie die Heiden. Dann kann er nicht die Augen zudrücken und sagen, naja, der ist ja nach dem Namen meines Sohnes genannt, nochmal die Augen zudrücken, bei dem gilt das nicht. Aber die anderen, die nichts von mir wissen und die anderen, die nichts von mir hören wollen, über die werde ich mal mit dem Strafgericht kommen. Gott ist gerecht und eigentlich, wie man das auch in der eigenen Familie macht, zieht dort die Fäden straffer bei seinen eigenen Kindern. Wenn wir den Text mal im Einzelnen durchgehen, dann heißt es zum Anfang, freue dich nicht, Israel, wie die Völker, denn du hurst weg von deinem Gott, Du liebst den dürren Lohn auf allen Korntennen. Freue dich nicht wie die Völker. Was heißt das für uns? Für jemand, der zum Volk Gottes gehört, gelten tatsächlich andere Regeln als für die Ungläubigen. Wenn sich, ich mache es mal ganz praktisch, wenn sich die Ungläubigen besaufen und dann johlen und fröhlich sind, in Anführungsstrichen, auch wenn das nur eine trunkene Fröhlichkeit ist, dann mag das ja mal noch dahin gehen. Aber es ist einfach unmöglich, dass jemand, der zum Volk Gottes gehört, sich genauso benehmen könnte. Das ist das, was Gott durch den Propheten Jeremia seinem Volk sagt. Mein Volk begeht eine zwiefache Sünde, mich, den Quell lebendigen Wassers verlassen sie und hauen sich Wasserbehälter aus, Zisternen aus, die doch kein Wasser halten. Und das wird dem Volk Gottes doppelt angerechnet. Und deswegen, Jesus Christus ist die Quelle nicht nur des Lebens, sondern auch der Freude. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Der Kleine sagt nur, Lieder sollen aufhören. Musik muss zu Ende sein. Ich frage mich, ob er da ein Stückchen was aufgenommen hat von der Grundhaltung hier in der Gemeinde heute Nachmittag, dass man eigentlich überdrüssig ist der Freude am Herrn. Weil wir unser Herz nicht auf ihn ausgerichtet haben? Fragezeichen. Wir sagen, der Geschmack kommt beim Essen. Und es ist tatsächlich so, wir haben manchmal keine Lust zu essen und keinen Appetit. Erst wenn wir gekostet haben, dann kann man essen. Ich merke das oft bei den Kindern, oh, ich habe keinen Hunger. Man besteht darauf, dass sie doch was essen und dann hauen sie richtig rein. So ist das mit vielen Dingen. Wir haben irgendwo eine Sperre. Erst wenn wir uns überwinden, damit zu beginnen, kommt der Geschmack. So ist es auch mit der Freude an Gott. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Na gut, wenn wir durchhängen, dann haben wir ja gerade nicht das Gefühl von Freude. Dann muss ich Lob opfern. Richtig als Opfer darbringen. Und Gott verherrlichen. Es heißt nirgends, lobt Gott, wenn ihr gerade überschwänglich drauf seid oder wenn ihr so eine manische Phase habt. Wenn ihr die Sterne vom Himmel holen könntet, weil es euch so gut geht. Sondern Gott zu loben, gerade in der Tiefe, das ist die Aufforderung, die an uns stellt. Und deswegen müssen wir mit unserem Willen oftmals unserem Gefühl zu Hilfe kommen. So wie man mit Verstand ist, einfach weil die Zeit da ist, so muss man mit Verstand sich am Herrn erfreuen wollen. Wenn wir diesen Weg verlassen und suchen stattdessen die trunkene Freude, ich nenne das mal so, weil das die Art der Völker ist, sich zu freuen, egal, auf der ganzen Welt wirst du es immer sehen, Ausgelassenheit ist immer verbunden mit Trunkenheit. Es gibt keinen öffentlichen Jubel, na höchstens, sage ich mal, wenn irgendwelche politischen Verhältnisse sich ändern oder wenn man beim Streiken vielleicht irgendwie mal mehr Geld erstritten hat. Aber die gewöhnlichen Arten, sich zu freuen, brauchen immer die Hilfestellung des Alkohols. Egal was, egal wo, egal wann. Größte Volksfest der Welt, Oktoberfest in Bayern, ist verbunden mit einigen Kubikmetern Bier, die man dazu braucht. Ich habe mal ausgerechnet, man hat allein für 2 Millionen Bier gepichelt dieses Jahr. Für nichts, außer für sich zu bekotzen und hinterher nicht zu wissen, aber in der verzweifelten Hoffnung, sich zu freuen. Das ist der ganze Grund. Man geht hin, um was Lustiges zu haben. Und da wird gesagt, freue dich nicht wie die Heiden. Denn, dann kommt gleich das nächste, du hast dafür keinen Grund, weil du den Dirnenlohn geliebt hast. Und da, das glaube ich, bezieht sich nicht nur auf die offizielle Hurerei, sondern die Hurerei in der Bibel beschreibt immer gleichzeitig das Abweichen von Gott. Überall, wo von, also gerade bei den Propheten von Hurerei die Rede ist, meint es mindestens genauso und manchmal sogar ausschließlich, das Weg von Gott hin zu anderen. So wie Hurerei eben die Untreue in der Ehe ist, ist diese geistliche Hurerei die Untreue Gott gegenüber. Und so wie Hurerei gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass man dabei nebenbei sogar noch seinen Partner behalten mag, bei Hurerei ja in der Regel nebenbei und heimlich geschieht, so geschieht diese geistliche Hurerei eben auch neben Gott her. Man hat ihm da nicht die Verbindung aufgekündigt. Nur man kündigt sie in der Praxis auf. Man ist ihm nicht treu. Man hat neben ihm noch anderes. Geld, Wahrsagerei, Freundschaften, Geschäfte. Gibt ein riesiges Spektrum. Manchmal die Gesundheit oder irgendwelche Heilmethoden. Es gibt ein riesiges Spektrum. Ich habe diese Woche lange Gespräche mit einer Frau geführt, die zutiefst in okkulte Praktiken verstrickt gewesen ist seit vielen Jahren und die Riesenschwierigkeit hat, seit sie umgekehrt ist zu Jesus. Erst dort ist das eskaliert. Sie sagt, es ging ja oft schlecht. Sie ist von Heiler zu Heiler gegangen und hat verschiedene Geistwesen und Vermittler und Medien aufgesucht. Und es ist ja nie wirklich besser gegangen, aber erst seit sie versucht, mit Jesus zu leben, es ist furchtbar geworden. In ihr Verstand hinein wird permanent Lästerung und Bosheit gesprochen. Wie kommt sie da raus? Wie kommt man da raus? Umkehren bis zu Gott hin. Das, was wir letztes Mal schon hatten. Umkehren bis zu Gott hin. Man kann nicht nur ein bisschen umkehren von diesen Sachen weg, vom Schlimmsten weg. Und sagt, naja, ich löse mich von dieser Satansverschreibung oder ich kündige den Pakt mit dem Teufel auf. Aber das andere ist ja nicht so schlimm. Homöopathie mache ich mal weiter oder solche Dinge. Wirklich umkehren bis zu Gott hin. Alles, was dazwischen ist, aus seinem Leben ausmerzen. Lossagen davon. Es bekennen vor Gott. Um Vergebung bitten. Das ist der Weg zur Rettung. Und nicht nur um Vergebung zu bitten, sondern das auch zu lassen. Das ist der entscheidende Punkt. Wirklich dein Leben, unser Leben neu ausrichten. Zähne und Kälte werden sie nicht ernähren und der Most wird sie täuschen. Sie werden nicht im Land des Herrn bleiben, sondern Ephraim wird nach Ägypten zurückkehren. Eine dieser Folgen, die mit einem solchen Leben verbunden sind, also von einem Leben, was Gott untreu wird, ist, dass das äußere Gelingen zerstört wird. Es gibt ein paar wenige Leute, die, ich sage mal, die hochrangig sich mit dem Teufel einlassen, die verschont er für eine längere Zeit. Da hält der Teufel seine Hand drüber, dass denen nichts passiert. Es gibt ja diesen klassischen Teufelspakt, um reich zu werden. Und das funktioniert, solange die entsprechenden Opfer gebracht werden. Solange kann jemand seinen eigenen Willen dort durchsetzen, um den Preis, dass seine eigene Seele zerstört wird. Aber normalerweise ist eine der ersten Folgen der Abkehr von Gott, dass es wirtschaftlich schlecht geht. Die Gläubigen in Amerika haben lange davor gewarnt und haben gesagt, denkt nicht, dass es Gott ungestraft lässt, wenn wir immer mehr uns von seinen Ordnungen entfernen und immer mehr uns in Äußerlichkeiten des Glaubens zufrieden geben und unsere innere Herzenshaltung von ihm wegwenden. Und eine dieser großen Katastrophen, wie sie jetzt die Börsen heimsuchen, ist tatsächlich dort zu sehen, dass man sich von Gott innerlich entfernt hat. Man hat dem Götzen des Geldes gehuldigt. Und er entzieht sich. Und lässt Menschen im Elend, in der Zerstörung ihrer Existenz, im Selbstmord, in der Armut zurück. Diese Dinge können wir überall auf der Welt sehen. Es gibt Untersuchungen, dass die Gottesfurcht, und zwar nicht eine theoretische Gottesfurcht, sondern die Gottesfurcht vor dem lebendigen Gott, vor dem Vater im Himmel, vor dem Herrn Jesus Christus, nicht vor irgendwelchen anderen Göttern. Nicht bei den Hindus oder Buddhisten oder im Islam, sondern nur bei dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dass die Gottesfurcht in einer echten, im echten Verhältnis zum wirtschaftlichen Aufschwung eines Landes steht. Das hat man in verschiedensten weltweiten Untersuchungen entdeckt. Ich habe das gerade auch letzte Woche mal nachgelesen. Und es ist, wenn ein Volk sich von Gott abwendet, mit wirtschaftlichem Niedergang zu rechnen. Wir haben das im Kommunismus erlebt, weltweit, wo man sich von Gott direkt losgesagt hat. Es sind die Länder der größten Katastrophe und der größten Hungersnöte geworden. Es ist in Afrika zu sehen, wo man an den Götzen, an den alten Stammesgötzen festhält, wie dieser Kontinent einfach nicht hochkommt, obwohl er reich an Rohstoffen und Arbeitskräften ist. Und es ist überall dort zu sehen, wo sich Staaten, die mal im Segen Gottes gewesen sind, von ihm abwenden, wie sich dann der Niedergang auf sie legt. Deutschland hat das gerade im Dritten Reich eindrücklich für die ganze Welt eigentlich bewiesen. Abkehr von Gott hin zu den nordischen Götzen und am Ende war alles zerstört. Und deswegen, das müssen wir wirklich für uns klar haben, wenn wir einigermaßen wollen, dass das, was wir tun, bleibt, dass das ein Gewicht hat, dass das nicht zerstört wird, kommen wir an Gott nicht vorbei. Dann muss unser ganzes Inneres auf ihn ausgerichtet sein. Und ihr Lieben, es ist eben tatsächlich auch umgekehrt ein Signal. Wenn wir trotz aller unserer Mühe uns nur Schulden einhandeln, dann ist das objektiv ein Zeichen, dass wir nicht im Willen Gottes leben. Kannst du mal verschulden. Durch eine kluge Geschichte. Man kann auch mal sich verschulden, wenn man für eine bestimmte Zeit über seinen Verhältnissen lebt. Aber dieser permanente dauernde Mangel, wo man überhaupt nicht hochkommt, das geht nur als Indikator, dass man sich wirklich von Gott abgewendet hat und wenn man dabei noch so fromm redet. Das sagt uns dieser Text. Der Vers 3 ist noch schärfer. Ephraim, da steht ja dort für den herausragendsten der 10 Stämme Israels. Wir haben im Südreich Benjamin und Juda, das sind die, bei den Nachkommen Davids geblieben sind, und die 10 anderen Stämme, die nach Norden gezogen sind, und Ephraim der herausragendste Stamm. Warum? Warum ist Ephraim der herausragendste Stamm und warum wird hier immer wieder Ephraim genannt? Ich weiß nicht, ob das jemand aufgefallen ist. Im ganzen Buch Hosea wird Ephraim immer speziell genannt. Es meint dort eigentlich immer die 10 Stämme Israel. Es ist der Stamm mit der größten Verheißung. Ihr erinnert euch, das war der jüngste Sohn Josefs, der dazugenommene, während der Stamm Levi ja ausgesondert war, wenn man so will, der 13. oder der erste Stamm, der nicht mit in die Zählung kommt, ist einer dazugekommen. Und das war für Josef die beiden Söhne. Manasse, der Älteste, und Ephraim, der Jüngere. Und Ephraim wird in besonderer Weise gesegnet. Ja, ihr erinnert euch? Der schon blinde Jakob vertauscht seine Hände. Josef hatte ihm seine Söhne so hingestellt, dass auf den Ältesten die rechte Hand kommt und auf den Jüngsten die linke. Und auf der rechten wird die größere Kraft gegeben. Und er sieht es nicht und verpauscht die Hände. Und Josef versucht ihm zurückzusagen. Und er sagt nicht, mein Sohn, ich weiß das. Er hat gedacht, er sieht nicht und hat damit gerechnet, weil er ja lange genug in Ägypten gelebt hat. Er hat sich also was nicht mehr erinnert und wie könnte seine Söhne seinen Ältesten an die rechte Seite stellen. Nee, mein Sohn, ich weiß. Und dann spricht er den Segen Gottes über diesen Jungen aus, über den Jüngsten, über den Nachgekommenen. Und damit ist ein besonderer Verantwortung auf diesen Jungen und auf seine Nachfolger. Und das heißt für uns, ihr Lieben, wenn wir eines besonderen Segens teilhaftig geworden sind, dann sind wir auch einer besonderen Verantwortung teilhaftig geworden. Oder wie es Jesus sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird man umso mehr fordern. Alle, wie wir hier sitzen, uns ist viel gegeben. Wir wachsen auf in der Furcht und Erkenntnis Gottes. Wir kennen sein Wort. Umso mehr wird von uns gefordert. Von allen. Wir können uns nicht vergleichen mit anderen und sagen, ja, wir sind noch ganz gar nicht so schlecht. Die gehen ja noch seltener zum Gottesdienst und da gibt ja keiner mal ein ordentliches Opfer oder so. Und dann sind wir schnell fertig. Das geht nicht. Gott gibt uns viel, weil er einen Anspruch hat auf unser ganzes Leben. Und da sind wir herausgefordert, ganz ihm noch zu gehören. Und tun wir das nicht, entziehen wir uns ihm und verschleudern das mit den Nichtigen, dann tritt das ein, sie werden nicht im Lande des Herrn bleiben, sondern Ephraim wird nach Ägypten zurückkehren und sie werden unreines Essen in Assyrien. Das hat sich einmal wirklich erfüllt, als dieses Reich Israel zerstört worden ist und als die Assyrer die meisten weggeführt haben, sind andere ja geflohen und haben sich nach Ägypten zurückgezogen. Und Ägypten steht ja für die Welt, also für das, wo man hergekommen ist. Normalerweise muss jeden Israeliten Ägypten das abscheulichste Land an sich sein, denn dort sind ihre Väter ja mal unterjocht gewesen und dort hat man ihre Kinder in den Nil geworfen und dort hat man ihnen keine Luft zum Leben gelassen. Und als sie dann durch den starken Arm Gottes unter Mose ausgezogen sind, hätte man denken müssen, dass bis auf den heutigen Tag die Dankbarkeit Gott gegenüber maßlos ist, dass man sagt, also wenn er uns daraus gerettet hat, dann soll ihm unser ganzes Leben gehören. Und dann muss natürlich unsere ganze Liebe und unsere ganze Hingabe ihm gehören, umso besser wird es uns gehen. Stattdessen abweichen, loslassen, sich mit Fremden, mit Bösen zusammentun. Und dann wandelt sich der besondere Segen in den besonderen Fluch. Und das, ihr Lieben, trifft bis auf den heutigen Tag auch für die Gläubigen der heutigen Zeit zu. Wenn wir die Segnungen Gottes gering achten, dann bleibt nicht noch ein Opfer übrig, sondern das furchtvolle Erwarten des Gerichts. Deswegen sind wir in dieser besonderen Verantwortung, dass wir, die wir der Vergebung unserer Sünden durch Jesus Christus und der Gabe des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, dass wir unser Leben ihm ganz zur Verfügung stellen. Und deswegen können wir das ablesen, was wir vorhin als Zeugnis gehört haben, kann Gott solche kleinen Dinge, die wir ihm dann in die Hand geben, zu gewaltigen Sachen wachsen lassen. Guck, wenn wir zurückgucken, dieses Werk ist ganze 3 Jahre alt. Und jetzt werden wir eingeladen ans andere Ende der Welt. Und zwar in diese Richtung und in diese Richtung. Das sind kleine Dinge. Und wenn wir in diesen kleinen Dingen treu sind, gibt Gott uns Gelegenheit, darin zu wachsen. Das ist sein Plan. Im Lande des Herrn zu bleiben. Das heißt, inmitten der Lebendigen. Lebendig nicht im physischen Sinne, sondern im geistlichen Sinne. Wenn ich an Indien denke, da werden im Moment etwas nördlich von der Gegend, wo du gewesen bist, gerade die Christen regelrecht ausgerottet. Ja. Also auf die schlimmste Weise gekreuzigt, verbrannt, vergewaltigt, zerstückelt, in die Sümpfe gejagt. Ja. Diese Dinge sind schrecklich und trotzdem gehören dort die Gläubigen ins Land der Lebendigen. Das größte Gericht, was ich über solchen Landstrich vollziehen kann, ist, dass die Gläubigen wirklich ausgerottet werden. Dann sind sie alleine der Hölle ausgeliefert. Das ist dann so. Ich bin immer versucht, dann den Gläubigen den Rat zu geben, zieht euch zurück, geht raus. So hat Jesus seinen Jüngern gesagt, in der Stadt, wo sie euch aufnehmen, bleibt, wenn sie euch nicht aufnehmen, schüttelt den Staub von den Füßen und geht. Es wird Sodom und Gomorra erträglicher im Gericht gehen als dieser Stadt. Das ist wirklich so. Wenn man die Lebendigen rausdrückt, bleibt nur noch die Hölle. Aber wenn die Lebendigen die Gemeinschaft verlassen, das ist schlimmer als die Hölle. Für diejenigen. Und deswegen zeugt Gott dort gegen sein Volk. Und bis auf den heutigen Tag gilt dieses Zeugnis. Sie werden Unreines essen, sie werden dem Herrn keinen Wein spenden, ihre Schlachtopfer werden ihnen nicht angenehm sein. Wie Trauerspeise wird es sein. Das erinnert mich an diese Stelle im Propheten Malachi, das heißt, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen und sprecht, warum? Wisst ihr, wie man die Gebete effektiv verhindert? Wenn man diesen Vers zugrunde legt und noch eine andere Bibelstelle dazu zieht. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen. Wegen? Wer weiß weswegen? Wegen der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast. Wir verhindern effektiv Gebete und deswegen, das möchte ich hier ganz praktisch unter uns mal als mahnendes Wort sagen, im Blick auf unsere Gebets- und Fastentage. Wir bedecken den Altar des Herrn mit Tränen und machen unser eigenes Gebet unwirksam, wenn wir unseren Partner zum Klagen und zum Weinen bringen. Dann wendet sich Gott von unseren Beten ab. Wenn es sowas gibt in Familien unter uns, dass wir nicht auf unseren Partner achten, und das richtet sich ganz in besonderer Weise an die Männer, dass wir unseren Frauen nicht die nötige Ehre geben und sie nicht aufrichten und sie bedrücken, vielleicht auch nicht direkt, sondern indirekt, indem wir auf die Kinder Druck ausüben, sodass die Mütter dann bedrückt sind, dann bedecken wir den Altar Gottes mit Tränen. Oder wenn wir an Menschen treulos handeln, mit denen wir uns verbunden haben, dann machen wir unser Beten unwirksam. Wir geben ein Versprechen, geben vielleicht ein Eheversprechen, und es ist dann doch jemand anders, der uns zum Schluss besser gefällt, und man verlässt einfach jemand, ohne das offen mit ihm zu klären, dann machen wir unser Beten unwirksam. Ich halte das im Moment für eine der größten Katastrophen in der Kirche, hier in unserer Region, weil es fast flächendeckend geworden ist, dass die Männer ihre Frauen verlassen oder die Frauen ihre Männer, und man tut sich einfach mit dem Nächsten zusammen, als muss das so sein, unter den Leitern. Damit wird die Basis für erhörliches Beten entzogen. Und wir müssen darauf achten, dass wir solche Dinge sorgfältig unter uns werten, dass wir so nicht uns auf diese Ebene begeben, weil dort das Heilige unrein gemacht wird. Beten ist heilig. Ja, das ist unsere verborgene Beziehung mit Gott. Aber das wird umgedreht, wird zerstört, wenn unsere Beziehung untereinander nicht von der Furcht und Demut und Barmherzigkeit Christi geprägt sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen lohnt es sich, in Beziehungen zu investieren, um die Beziehung zu Gott zu stärken. Wirklich. Es lohnt sich, Missverständnisse untereinander oder Beschwernisse untereinander auszuräumen, weil daran die Erhörung und die Autorität unseres Betens hängt. Und deswegen ist das keine vergebliche Zeit, die wir in Beziehung investieren, sondern wichtige Zeit, weil das die Basis ist für erhörliches Beten. Vers 4, für ihren Hunger wird ihre Speise sein, in das Haus des Herrn werden sie nicht kommen. Was werden wir tun am Tage der Feier und am Tag des Festes des Herrn? Denn siehe, sie sind weggezogen wegen der Zerstörung. Ägypten wird sie sammeln, Memphis sie begraben, ihre Kostbarkeiten und Silber werden die Nesseln besitzen, im Dornen werden ihren Zelten sein. Es ist ein ernster Zustand im Volk Gottes, wenn der Lobpreis fehlt. Wirklich. Denn Lobpreis ist Überfluss. Warum? Wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Und wir können Gott nicht loben, wenn unser Herz nicht voll Lobs ist. Und die üblichste Art oder die üblichste Hindernis, dass unser Herz nicht voll Lobs ist, ist, dass es einfach leer ist. Oder zumindest nicht so weit gefüllt, dass es überfließt. Mangelernährung könnte man dazu nennen, könnte man dazu sagen. Der Mangel am Wort Gottes lässt den Lobpreis verstummen. Der Mangel an geistlichen Gütern wirkt sich als erstes darauf aus, was wir von uns geben. Wirklich. Da bleibt die Dankbarkeit weg, da regiert der Frust und zum Schluss fängt man an zu gieren, dass man wenigstens selber noch überlebt. Dann wird es so, dass man nur noch mit Ellenbogen überlebt. Und deswegen, dass, wie gesagt, der früheste Indikator ist, dass unser Lob nicht mehr fließt. Aber man kann auch Lobpreis machen. Ich stoße mich immer an dem Wort, wenn es heißt, ja, wir haben Lobpreis gemacht. Also entweder haben wir Gott gelobt und gepriesen, machen, kann man sich, das ist dann schon kein Lobpreis mehr. Und wir haben solche Lieder. Kommt in sein Haus mit dankbarem Herzen. Kommt in den Vorhof mit Lobgesang. Das müssen wir mitbringen, ihr Lieben. Ich habe das oftmals gesagt. Es ist ein Jammer, wenn wir in die Gottesdienste gehen, mit so einer innerlich zurückgezogenen Haltung und sagen, naja, mal sehen, was heute wieder ist. Ja, nicht toll. Wenn es soweit ist, dann haben wir das Wichtigste versäumt, nämlich als solche zu kommen, die gefüllt sind, und zwar gefüllt mit Anbetung, mit Dank, mit Lobpreis. Es wird dann zunehmend schwerer. Eine Gemeinde kann so richtig ausbluten, dass noch 3, 4 Leute da sind, deren Herz voll ist, die sich ernähren, die ihre Gemeinschaft mit Gott pflegen, und die anderen kommen nur noch zu konsumieren. Dann wird es zäh, dann kommt wie eine Decke drauf und dann wird es immer schwieriger, miteinander wirklich in die Gegenwart Gottes zu treten. Deswegen müssen wir, ich bitte darum, dass wir uns im Alltag füllen, dass wir an den Festtagen Gott wirklich begegnen. Das kostet Disziplin, das kostet auch gegenseitiges Ermahnen und Ermuntern. Da müssen wir uns anreizen zum Guten, wie es im Hebräerbrief heißt. Aber das müssen wir dann auch. Sonst wird unsere Kraft weniger. Und am Ende steht dann das Urteil, ihr seid lau geworden, ich muss euch ausspeien aus meinem Mund. Das wollen wir nicht, oder? Brennend im Geist. Das fängt nicht Sonntagnachmittag an. Sonntagmorgen. Sonntagabend. Montagmorgen. Montagmittag. Montagabend. So geht das die ganze Woche weiter. Wirklich. Und wir merken das, dass es alleine oft schwierig ist. Dann lass uns zusammentun, 2 Leute, 3 Leute. Man muss nicht immer eine Riesenversammlung haben. Aber wir brauchen die Gemeinschaft. Uns gegenseitig zu ermuntern. Und in dieser kleinen Zelle Das kann für jemand auch sein, dass ich den zweiten und dritten Bär Evangeliumsrundfunk oder Bibel-TV mir dazu hole oder mich dort mit einklinke. Dass ich im Alltag aufgebaut bin und zur Auferbauung werde. Dann bringen wir unseren Lobpreis vor Gott. Wenn das nicht ist, dann wird am Ende Mangel sein, dass sogar Silber von Nesseln und Dornen überwuchert wird. Das ist ein merkwürdiger Ausspruch. Ihre Kostbarkeiten an Silber werden die Nesseln in Besitz nehmen und Dornen werden in ihren Zelten sein. Das Silber steht in der Bibel für die Gerechtigkeit. Und zwar nicht für die Gerechtigkeit Gottes, sondern für gerechte Taten. Ja, das ist so ein Synonym dafür. Bild. Und wenn unsere Gerechtigkeit überwuchert wird von Nesseln, ja, denn Nesseln ist nun mal gerade nicht das, was vor Gerechtigkeit strotzt, sondern man berührt es und kriegt Schmerzen davon. Es brennt. Dann ist nämlich das, was von uns ausgeht, dann ist nicht mehr die Gerechtigkeit Gottes an uns etwas Kostbares zu merken, sondern es piekt nur noch, wenn wir einen anderen begegnen. Und Dornen in den Zelten. Aber man sagt sich, wie geht denn das? Man räumt doch sein Zelt aus oder man lässt doch innen kein Unkraut wachsen in unseren Häusern, oder? Ich habe mal von jemand gehört oder das erlebt. Wir sollten ein Haus reparieren und da waren die Fundamente so schlecht. Und der Frau war das daran aufgefallen, dass was gemacht werden muss, weil hinter ihrem Küchenschrank mit einmal ein Holunder hochwuchs. Als oben der Trieb rauskam und die Blätter da rauskamen, hat sie gut gedacht, nun muss aber was gemacht werden. Löcher an den Dielen, alles schon abgefault, Fundament zerstört. Wenn es soweit ist, wenigstens hat sie das gemerkt und hat dann gesagt, okay, jetzt muss was gemacht werden. Aber hier muss man sich ja daran gewöhnt haben, dass die Dornen sogar noch in den Zelten sind. Na, dann fühl dich mal wohl da drin. Wenn es dann auch noch im Heim sticht, wenn es in der Familie nur noch hart zugeht, dann ist es schlimm. Gekommen sind die Tage der Heimsuchung, gekommen die Tage der Vergeltung, Israel wird es erfahren. Der Prophet wird närrisch, der Mann des Geistes wahnsinnig, wegen der Größe deiner Ungerechtigkeit und der großen Feindseligkeit. Der Prophet eines Vogelstellers Schlinge ist auf allen seinen Wegen. Feindseligkeit ist im Hause seines Gottes. Ich denke, es sind immer erst die Männer Gottes und erst die Propheten, die an solchen zerstörerischen Zuständen leiden. Man kann darin wirklich eine prophetische Gabe oder eine Berufung Gottes erkennen, dass ein Mensch vor anderen an den Zuständen leidet, die im Volk Gottes stattfinden. Man kann sich nicht entziehen und sagen, naja, ist doch ihr Problem. Wenn Gott jemanden berufen hat, dann leidet er unter der Unordnung, unter der Ungerechtigkeit, unter der Gesetzlosigkeit des Volkes Gottes. Bis hin zum Verrücktwerden. Ich kenne sowas. Dass man bis an den Rand kommt und denkt, ich halte es nicht mehr aus. Wie kann das noch? Wie soll das noch gehen? Und ich denke, dass es Männer Gottes gibt, die buchstäblich verrückt geworden sind. Nicht, weil sie irgendwelche Dinge falsch gemacht haben, sondern aus Verzweiflung über den Zustand im Volk Gottes. Und es ist ein Zeichen der Autorität Gottes, dass Menschen weinen unter den Zuständen in seinem Volk. Und wir brauchen diesen Blick, wie Gott sein Volk sieht, um überhaupt klar zu sehen. Und dann bleibt kein Platz mehr für Stolz und für Selbstgefälligkeit. Oh, das ist ganz gut bei uns. Wirklich, wir brauchen diesen Blick. Und von daher bin ich von Herzen dankbar, wie du, Christian, heute wiedergekommen bist. Wirklich, das ist genau für mich viel mehr ein Zeichen, dass die Hand Gottes auf dir ist, als diese lockere Art, wie man im Alltag manches Mal darüber weggeht. Das ist kaum auszuhalten und trotzdem ist das der Weg, der, durch den die Nachfolge gekennzeichnet ist. Echt ernsthaft, ans Herz gehend. Und das wiederum ist das, was Gott bei Menschen auslösen will, die Umkehr. Denn Umkehr geht immer ans Herz.
Da kann ich sagen, oh, ja, ich habe früher auch mal gesündigt und naja, hör ich mal auf.
So, man kann so nicht wirklich bis zu Gott umkehren. Umkehr, die Gott annimmt, geht ans Herz. Die ist selten ohne Tränen zu haben. Manches Mal haben die Leute diese Tränen vorher schon geweint. Manchmal kommen sie erst hinterher. Ich kenne das auch, was das heißt, ein verhärtetes Herz zu haben. Ich wusste das, als ich die Jahre, als ich nicht offenbart habe, womit ich mich abschleppe, als ich gedacht habe, ich muss das irgendwie alleine hinkriegen. Ich bekenne das vor Gott, hat sich mein Herz dahin verhärtet, dass ich auch nicht weinen konnte. Und ich habe Gott gefleht und als ich dann angefangen habe, Schuld zu bekennen, da war dieser Nebeneffekt wieder da. Empfindsam zu sein. Weinen zu können. Für mich auch. Und das ist keine Schande. Unter Gläubigen ist das nie eine Schande, wenn wir weinen, sondern es ist eine Begnadigung. Und das heißt, dass Gott unsere Tränen sammelt und dass sie vor ihm aufbewahrt werden. Das ist eine Kostbarkeit. Wir denken manchmal, das laute Halleluja wird auf einen großen Berg gehauen. Ja? Aber im Himmel gibt es keinen Berg, wo die ganzen Hallelujas rumliegen. Aber es gibt ein Gefäß, wo die Tränen gesammelt sind. Das ist vor Gott. Das ist kostbar vor ihm. Da bin ich dankbar für. Deswegen brauchen wir nichts in uns produzieren und müssen nicht ein auf fröhlich machen. Und das heißt sogar, dass es bei einem bekümmerten Angesicht dem Herz wohl sein kann. Im Prediger. Ja, das ist, dass man äußerlich traurig, innerlich froh ist, im Herrn. Besser als umgedreht. Ja, lassen Max raushängen und sind innerlich unglücklich. Das wäre schade. Eines Vogelstörer Schlinge ist auf den Wegen, Feindseligkeit ist im Hause seines Gottes. Das ist das, was Jesus begegnet ist. Sie suchten ihn zu fangen. Man hatte keinen Respekt vor ihm. Man war nicht dankbar für die vielen Wunderzeichen und Taten der Machterweisung Gottes. Sondern man hat ihn belauert, ob man irgendein Wort von ihm hört, an dem man ihn aufhängen kann. Naja, und man hat zum Schluss welche gefunden. Und was man nicht gefunden hat, hat man konstruiert. Ihr Lieben, das ist heute noch nicht anders. Das wird sich bis ans Ende der Zeit nicht ändern. Dass man sucht, den Prophet an seinem Wort zu fangen, um es gegen ihn zu wenden. Auch das hat mich beeindruckt in diesem letzten Kapitel des ersten Königbuches. Wie Ahab alle Dinge persönlich nennt. Hast du mich gefunden, mein Feind, sagt er zu Elia. Und über Micha, der hasst mich, er prophezeit nur Schlechtes über mich. Und dabei hat Gott versucht, ihn zur Umkehr zu kriegen. Er nimmt es persönlich und weist das zurück. Das wird einem Mann Gottes heute nicht anders gehen. Es sei denn, Menschen kehren von Herzen um. Wir dürfen das nicht erwarten, dass das die Regel ist. Ich freue mich über sowas, wie das Reinhard Bonn widerfährt, dass er als Evangelist scheinbar ganz wenig Widerspruch hat. Zumindest ist es das, was uns immer berichtet wird. Dass er vieltausend und oft hunderttausendfache Zustimmung hat. Eine Gnade ist das, aber normal ist es nicht. Normal ist, dass er abgelehnt wird, dass er verachtet wird, dass man jedes Wort lügnerisch gegen ihn dreht. Vielleicht geht es in Afrika deswegen, weil er den ganzen Widerstand hier in Europa hat. Tief haben sie sich verderbt, wie in den Tagen von Gibea. Was waren das für Tage? Wo bezieht sich dieser Vers drauf? Das ist diese Geschichte im Buch der Richter, als in der Stadt Gibea, was zu Benjamin gehörte, die Gläubigen die Frau eines Leviten oder einen Leviten überfallen, um ihm die Frau zu rauben, und sie wird zu Tode vergewaltigt in einer Nacht. Das waren Gläubige. Gott hat es nie vergessen. Es hat fast zur Ausrottung dieses Stammes geführt, weil sich noch die Volksgenossen mit diesen Übeltätern solidarisiert hatten. Es war ja die Sache angezeigt worden und sie ist in die ganzen Grenzen Israels gekommen. Und verrückterweise haben die anderen Benjaminiter diese Verbrecher nicht gerichtet, sondern noch geschützt. Und Gott hat dann dieses Unheil gerecht, dass fast der gesamte Stamm ausgerottet wurde. Und dann müsste man denken, ja, nun ist ja gut, oder? Aber das ist Geschichte, die ist nicht ausgelöscht. Wir dürfen eine Sache nicht verwechseln. Wenn Gott Sünden vergibt, sind sie vergeben, aber die Geschichte ist damit nicht ausgelöscht. Deswegen wird uns die Geschichte Israels erzählt und es ist die Geschichte der Sünden und der vergebenen Sünden. Aber sie wird uns erzählt. Und unsere Sünden, wenn sie auch vergeben sind, ist unsere Geschichte. Und wir haben uns damit auseinanderzusetzen. Und wir müssen uns hier stellen. Wir können nicht so tun, dass wir sagen, ist ja vergeben, geht keinem Menschen was an, ist vorbei, als ist es nicht geschehen. Stimmt nicht. Es wird bedeckt mit dem Blut Jesu, aber es ist geschehen. Und unsere Geschichte muss zugänglich sein. Weil sie Auswirkungen hat, ganz genau. Sie hat Auswirkungen auf mich, sie hat Auswirkungen auf andere. Und Gott kann diese Dinge wieder hochholen, wenn ich mich der Vergebung nicht würdiger weise. Zum Beispiel durch Unversöhnlichkeit. Die Engländer sagen Unforgiveness. Neudeutsch sagt man Unvergebenheit. Unversöhnlichkeit heißt das deutsche Wort dafür. Bedeutet, wenn ich selber nicht vergebe, dann holt Gott das Vergeben wieder hoch. Ein Punkt. Oder wenn ich aus seiner Vergebung herausfalle und wieder in das alte, götzendienerische, von Gott getrennte Leben zurückgehe, dann holt er es auch hoch. Merkwürdig, oder? Doch ist das Gerechtigkeit Gottes. Und das bedeutet für uns, und ich bin dankbar dafür, dass das so ist, dass wir wirklich Verantwortung haben in unserem Leben. Wir können nicht so tun und sagen, naja, ist ja die Sünde vergeben, ja, leben wir mal so lustig drauf zu. Was soll uns noch anrühren? Wir haben Verantwortung für unser Leben. So nach dem Motto, ich habe ja mein Leben Jesus in die Hand gegeben, nun kann ich machen, was ich will. Jetzt ist er ja verantwortlich. Ich bleibe verantwortlich. Und wenn ich mein Leben ihm in die Hand gebe, ist das aktiv und nicht passiv. Versteht ihr? Ich übergebe nicht mein Leben Jesus Christus, damit ich dann machen kann, was ich will, sondern damit ich es ihm zur Verfügung halte. Heute und jeden Tag, solange es heute heißt. Heute gehört ihr mein Leben. Meine Zeit, meine Kraft, mein Geld, meine Liebe, meine Hingabe. Und das jeden Tag. Und das muss manche Tage erkämpft werden. Und andere Tage fällt es uns leicht. Wirklich, manche Tage ist das sauschwer. Dann, wenn wir angefochten werden. Da, wenn es wie bei Petrus gesichtet wird wie der Weizen. Ja, der Satan versucht, da rauszuschütteln, aber doch noch einen kriegt. Wirklich, und das schüttelt richtig. Da bläst ein Sturm durch, um uns möglichst noch mit wegzufegen. Und dann heißt es wirklich festklammern an Jesus. Mit Zähnen und Klauen. Festbeißen. Wirklich. Wenn auch Leib und Seele verschmachtet.
Also bist du doch Gott alle Zeit, wenn das Herz tot.
Genau. Bist du Herr, meine Hoffnung, meine Rettung, das, woran ich mich klammere. Und das bedeutet glauben, obwohl ich nicht glauben kann. Das bedeutet festhalten, obwohl mir die Kraft fehlt. In ihm gewurzelt sein. Hineinwachsen. Und das geht nur in guten Zeiten. Wir können nicht warten und sagen, naja, heute passt es mal gerade nicht mit der Andacht. Na, vielleicht, wenn es mal besser passt. Na, morgen passt auch wieder nicht und immer wieder nicht. Aber dann, wenn ich mal krank bin, dann ist es zu spät. Kann ich nicht. Deswegen brauche ich die guten Zeiten. Deswegen müssen wir diese guten Zeiten nutzen. Ihr Lieben, was ist die beste gute Zeit? Die Jugend. Die Jugend ist die beste gute Zeit, die ein Mensch hat. Wird uns ja gesagt, ehe die Tage kommen, an denen du keinen Gefallen hast. Ja, wir müssen an Gott festmachen, ehe wir alt geworden sind, wo man Zipperlein hat und das geht nicht mehr und jenes nicht. Also zu sagen, ich lese mehr später in der Bibel, ja, und? Dann sehe ich vielleicht nichts mehr. Oder ich nehme mir Zeit für die Gemeinschaft, und? Kann ich kein Auto mehr fahren oder solche Dinge. Es gibt genug Dinge, die das alles noch schwer machen. Also muss ich die guten Zeiten nutzen. Die beste Zeit gehört Jesus. Das macht dann auch Freude. Das ist auch Freude. In der Gemeinschaft. Und da macht er uns die Herzen weit und die Möglichkeiten groß. Und das lasst uns pflegen. Ich fand Israel wie Trauben in der Wüste, wie eine Frühfrucht am Feigenbaum. In seinem ersten Trieb. So sah ich eure Väter. Wie geht denn das? Eigentlich gar nicht, oder? In der Wüste wächst da nichts Gutes, oder? Mal ein Dornstrauch vielleicht. Wenn es mal geregnet hat, ein paar kleine Pflanzen. Aber Gott sieht sein Volk wie Trauben in der Wüste. Und wie eine Frühfrucht am Feigenbaum am ersten Trieb. Kennt ihr das? Wenn du was pflanzt, was mehrjährig ist, im ersten Jahr kannst du es eigentlich noch gar nicht als was Ordentliches erkennen. Wenn du einen Apfelbaum pflanzt, hast du die ersten zwei, drei Jahre gar nichts dran. Aber es gibt manches Mal so ganz besondere Bäume, die treiben und haben schon eine Frucht dran. Da weißt du, das ist ganz was Besonderes. So sieht Gott sein Volk als was ganz Besonderes. Es gibt diesen Ausdruck, den liebe ich eigentlich, dass wir der Lohn der Schmerzen Jesu sind. Das ist was Kostbares. Weißt du, die Qual war ja echt. Das Kreuz war kein Spaß oder kein Filmgag oder so, dass wie man heute einen Schauspieler daran aufhängt und man lässt ihn dann so möglichst schnell wieder runter. Das waren wirklich Stunden der Pein. Und dann wurde noch die Sünde der ganzen Welt auf ihn gelegt. Getrennt von Gott, unter dem Gericht Gottes. Unvorstellbar. Ahnungsweise vielleicht von denen zu begreifen, die so richtig unter dem Zorn Gottes gelitten haben, in Depressionen oder so, die so richtig zermürbt werden von den Anklagen des Teufels. Kennen ja einige von uns. Aber das mit der Last der ganzen Welt auf den Schultern, das hat Jesus getragen. Ist es dann nicht wert, dass wir diese Schmerzen belohnen, dass er diese Schmerzen belohnt kriegt, durch ein Volk, das ihn willig liebt? Das ist gemeint, das ist unsere Berufung. Ja, bin auch Christ. Ja, gerade so vielleicht mal noch, ja. Ganz rot geworden. Am besten, man sagt es nicht, man könnte ja belächelt werden. Was hat er für einen Spott auf sich genommen? Was hat er für eine Schande getragen? Wir kennen das so bei den Kruzifixen, da hängt die Figur immer noch dran mit einem schönen Lendenschurz. Wir dürfen nicht denken, dass die Römer da noch so pietätvoll gewesen sind. Die Männer hingen nackt am Kreuz. Richtig dem Spott ausgesetzt. Die waren zum Verrecken hingehängt. Und zur Abschreckung. Das hat er für uns getragen. Und dann schämen wir uns zu sagen, ich bin Christ. Ja, natürlich, weil wir ahnen, dass ein bisschen von dieser Schande auf uns runterfällt. Und es schreckt uns dann ab, wenn Jesus uns nicht wirklich lieb ist. Wenn wir ihn lieben, dann werden wir das als Ehre sehen. Teilhaftig seiner Leiden, also gewürdigt zu werden, an seinen Leiden teilzuhaben, das ist eine Ehre, wenn wir ihn lieben. Wenn wir ihn nicht lieben, naja, dann tun wir uns daran vorbei. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Ich sage, dass das unmöglich ist. Es sei denn, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist der Schlüssel. Wenn die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, dann haben wir das. Ansonsten kriegen wir das auch mit Anstrengung nicht hin. Und deswegen muss der Geist Gottes unser Herz verändert haben. Muss er in unserem Körper Wohnung genommen haben. Dann ist es leicht, dann ist es selbstverständlich, dann ist es ein Bedürfnis. Sonst ist es ein Angang, sonst ist es unmöglich. Sie aber gingen nach Baal-Peor und weihten sich der Schande, und sie wurden Gräuel wie ihre Buhlen. Ephraim, dem Vogelreich, würde ihre Herrlichkeit wegfliegen. Kein Gebären, keine Schwangerschaft. Und wenn sie auch Söhne großziehen, werde ich sie doch derselben berauben, sodass kein Mann mehr bleibt. Denn wehe ihnen, wenn ich von ihnen weichen werde. Und da kommt der Mensch in seiner Wahl. Wenn Gott uns auserwählt hat, dann ist das wirklich was Besonderes. Dass die 12 Jünger ausgewählt wurden, ist was Besonderes. Und dass einer der 12 dann die Seiten wechselt, führt zu seiner Ausrottung. Das ist Gott sei Dank nicht die Regel. Und es bleibt immer ein Überrest treu. Und es war neben dem vielen Abfall im Volk Gottes immer noch ein Stamm, der zu ihm gehalten hat. Ein zweiter, der wenigstens halbwegs dabei war. Und gottesfürchtige Männer auch in den anderen Stämmen. Aber die Masse hatte sich von ihm weggewendet. Und dann kommt das Wort, es wehe euch, wenn ich mich von euch wegwende. Wenn wir uns von Gott wegwenden, wendet er sich noch nicht weg. Es gibt ja dieses Sprüchlein, es mag dir gelingen, gottlos zu werden, aber es wird dir nicht gelingen, gottlos zu werden. Doch, das kann uns gelingen. Wenn unsere Gottlosigkeit nämlich so konsequent, lange, durchgreifend fortgeführt wird, dann werden wir auch Gott los. Dann wendet er sich ab. Wir müssen das wissen, Gott wendet sich immer viel später ab als ein Mensch von ihm. Das kann uns Hoffnung geben, wirklich. Wenn ein Mensch sich von Gott abwendet, ist noch nicht alles zu spät. Erst wenn er sich mal und mal und mal abwendet, dann wird irgendwann zu spät sein. Denn Gott wendet sich noch nicht gleich von einem ab, der sich von ihm wendet. Dazu ist er zu groß. Dazu ist er zu treu. Das ist unsere Sicherheit. Wenn wir vor Dummheit, vor Kindischkeit, vor Kleinmütigkeit versagen, dann ist es Gott sei Dank noch nicht aus. Unsere Treue beendet die Treue Gottes nicht sofort. Erst wenn wir uns endgültig entschieden haben, dann wendet er sich von uns ab und uns entgegen. Dann ist aber auch alles zu spät. Auch, und da verweise ich das letzte Mal auf diese letzten Kapitel des ersten Königbuches, Ahab ist so ein Beispiel dafür. Ahab, ein Mann, von dem es heißt, der die Gottlosigkeit auf die Spitze getrieben hat, auch wegen seiner Frau Isebel. Der die Schändlichkeiten Jerobeams, der Israel zur Sünde verführt hat, noch getoppt hat. Gar keiner war wie Ahab. Und doch sendet Gott ihm immer und immer wieder die Propheten. Wann war das Ding endgültig zu? Wer weiß es? Genau. Als er den Nachbarweinberg zum Gemüsegarten umbauen will, und wenn wir das mal, also vom Urtext her, betrachten, hat ihm Naboth eine ganz schön heftige Antwort gegeben. Das wird ja immer so ein bisschen vornehm übersetzt. Ich gebe nicht das Erbe meiner Väter. Und man denkt, es liegt am Erbe. Aber er sagt, ich gebe dir doch nicht das Erbe meiner Väter. Damit kriegt das Ding Schärfe. Das heißt, es sei ferne von mir, wenn ich das, was ich von den Vätern gekriegt habe, in deine Hand geben würde. Und dann reagiert er bockig, wie immer. Das ist so seine Grundreaktion, nach Hause, Kopf zur Wand, nicht mehr essen, nicht mehr reden. Und dann kommt seine Frau und sagt, was, du bist der König? Komm, heb deinen Hintern aus dem Bett, iss endlich was, ich versorge dir den Weinberg. Und interessanterweise, sie lässt diese Geschichte gegen Naboth verwenden. Hat mich, als wir das betrachtet haben, richtig geschockt. Falsche Zeugen heißt es, die sagen, er hat Gott und den König gelästert. Wenn man das ganz eng auslegt, kann man das so sagen. Das lasse Gott fern von mir sein, dir diesen Weinberg zu geben. Einem Mann wie dir den Weinberg zu geben. Aha. Er hat Gott und den König gelästert. Na gut. Schlag den tot, steinigt ihn. Und Ahab ging hin, den Weinberg in Besitz zu nehmen. Und das Wort des Herrn geschah zu Elia. Geh zu Ahab. Denn er hat gemordet und auch noch in Besitz genommen. Dann war das Ding zu. Interessanterweise, als dann der Prophet ihm das Gericht sagt, es wird hinterher ausgerottet werden, wie hinter Jerobiam, dass keiner mehr übrig bleibt, heißt es, er ging in Sacktuch und warf Asche auf sein Haupt. Und das Wort Gottes geschah zu Elia, weil er sich gedemütigt hat, wird es nicht zu seinen Lebzeiten, sondern zur Zeit seines Sohnes kommen. Er hat es verkackt, sage ich mal so. Und trotzdem lässt Gott sich nochmal erbarmen und schiebt die Sache auf. Sein Sohn macht es dann endgültig zu. Der hat nur 2 Jahre sein Königtum noch ausgeübt. Und das heißt, er hat es an Bosheit nochmal getoppt. Dann gab es keinen Anlass mehr, das zurückzuhalten. Dann wird er ausgerottet und hinter ihm her alles. Alles, was irgendwie zu dieser Sippe gehört. Also Gottes Gnade ist erstaunlich. Und bis das, also bis das andere, der andere Teil des Wortes sich erfüllt, nämlich, so wird, werden die Hunde dort, wo sie das Blut Nabots geleckt haben, auch dein Blut lecken, das war Teil dieser Ankündigung Gottes, das lässt auch 3 Jahre auf sich warten. Es war ein Prophetenwort, es war fest beschlossen bei Gott und trotzdem gibt es noch eine Gnadenzeit. Und auch diese letzte Gnadenzeit hatte echt eine Chance zur Rettung. Ja, kriegt er nach 3 Jahren den Klaps und sagt, ah, jetzt ist Josaphat hier, dass die Stadt Jabes in Gilead gehört doch eigentlich uns, das haben die Syrer geklaut. Wird doch Zeit, dass wir uns das wiederholen. Gott hat ihm vorher Rettung gegeben vor den Syrern, die hatten ihn schon voll am Schlawittchen. Gott hat Gnade gegeben, dass er mit einer ganz kleinen Zahl von ein paar tausend Leute gegen ein riesiges Heer bestanden hatte. Um Gottes Willen war das, nicht um seines Willen. Und dann kriegt das den Übermut und sagt, komm, jetzt holen wir uns die Stadt. Josef hat gesagt, fragt erstmal Gott. Ne? Dann holt er sich seine Spezialpriester, die ihm gelernt haben, nach Mund zu reden, 400 Leute. Und die sagen, ja, du wirst gewinnen. Und einer macht sich eiserne Hörner und sagt, so, mit solchen Hörnern wirst du die Syrer besiegen. Und Josef hat gesagt, gibt es noch einen Propheten Gottes? Die haben alle im Namen Gottes geredet, aber Josef hat gemerkt, irgendwas an dem Getue ist zwar fromm, aber es gibt noch eine andere Qualität an prophetischem Wort. Ja, es gibt noch einen Mann, aber den hasse ich und der hasst mich. Und der kommt, der Bote sagt dann schon, also 400 Leute haben gelingen, prophezeit, sagt er auch was Gutes. Er hat schon geahnt, was kommt. Er hat gesagt, so wahr Gott lebt, ich werde nichts sagen, als was Gott mir gesagt hat. Und kommt dann und sagt, hat meine Kinder irritiert, als wir das gelesen haben, habe ich gesagt, wieso steht denn das? Wenn man das richtig liest, steht das. Und Ahab sprach zu ihm, soll ich hinaufziehen? Jawohl, du sollst hinaufziehen und es wird dir gelingen. Wenn man das so vor sich hin legt, denk mal an. Ihm hat er gesagt, er wird nur sagen, was Gott sagt. Und jetzt hier, aber er hat es sarkastisch überspitzt. Und Ahab reagiert auch gleich. Ich habe dir immer gesagt, du sollst mir die Wahrheit sagen. Ich sah Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe ohne Hirten. Habe ich dir nicht gesagt, dieser Mann hat nur Schlechtes über mich. Das war die letzte Warnung. Wenn er dort gehört hätte, hätte er sein Leben nochmal gefristet. Gott hatte ihm schon 3 Jahre dazu gegeben. Aber da hat er sich festgemacht. Und so funktioniert Gericht Gottes. Das ist ausgesprochen. Das ist beschlossen. Und trotzdem waren wir und wir treffen die Entscheidung. Und das heißt dort, ein Lügengeist trat vor Gott und sagt, ich will Ahab bereden. Und Gott hat gesagt, du wirst es machen und du wirst es auch schaffen. Und das wird gesagt und Ahab hört das und die 400 Propheten hören das. Und der eine haut gleich wie Micha einen runter und sagt, auf welchem Weg sollte der Geist Gottes wohl von mir gewichen und zu dir rübergekommen sein? Auch frech. Du wirst es wissen, wenn du von Zimmer zu Zimmer fliehst. Wann ist er von Zimmer zu Zimmer geflohen? Als Jehu ausgerottet hat. Das kam. Das kam. So ist Gericht Gottes. Es ist immer noch gnädig. Jochen Klepper hat das in einem seiner Lieder so gedichtet. Wie heißt es? Na, wie heißt es mit dem... Die Nacht ist vorgedrungen. Gnade im Gericht oder so. Also dieser Vers, ich erinnere mich auch nicht an den Wortlaut. Also der hat es gesehen, dass Gott gnädig ist im Gericht. Und als wolltest du versöhnen, so richtest du die Welt. So ist das ja. Also das ist so auf eine geheimnisvolle Weise. Gott wirkt auf eine geheimnisvolle Weise. Im Verborgenen zur Rettung, zum Segen. Wer sich nicht reden lässt, vergeht. Und dann wird als letztes ausgesprochen, als ultimatives Gericht. Keine Nachkommen, keine Empfängnis und die Ausrottung derer, die groß werden. Und unter dem Gesichtspunkt muss man sagen, dass Deutschland noch unter dem Gericht Gottes ist. Es ist das Land mit Abstand auf der ganzen Welt mit der geringsten Geburtenrate.
Ist es Kinderlosigkeit oder wenn man eine Kinderkrankheit macht?
Ja. Ja. Deswegen sind die Männer und Frauen, und vor allem die Frauen im Alten Bund, über ihre Kinderlosigkeit immer so zutiefst verstört gewesen. Gott tröstet auch Kinderlose, und das heißt zum Beispiel beim Propheten Jesaja, die Unfruchtbare freue sich und soll in Jubel ausbrechen, die nicht geboren hat, denn ihre Kinder sind zahlreicher als die, die 7 geboren hat. Von daher ist, und das kann man zum Beispiel bei der Mutter Samuels sehen oder auch bei Sarah sehen, der unfruchtbare Mutterleib immer auch die oder kann sein, nicht immer, es kann auch sein, dass Gott sich an jemanden besonders mächtig erweist. Ja, dass er jemand so lange von der Fruchtbarkeit zurückhält, bis sein Same dran ist. Das haben wir bei Isaak, das haben wir bei Samuel, das haben wir bei Simson. Das sind die mir jetzt spontan einfallen. Da wird immer zurückgehalten, bis dieser Same reif ist. Ja, den Gott will. Das ist bei Jesus. Aber normalerweise ist Unfruchtbarkeit oder Kinderlosigkeit oder der Verlust von Kindern ein Gericht Gottes. Und ich beobachte das seit vielen Jahren in der Seelsorge, dass vor allem das Sterben der Erstgeborenen wirklich ein Gericht Gottes ist. Ganz häufig in erstaunlich vielen Familien wird der Erstgeborene weggerafft, manchmal über mehrere Generationen. Stirbt im Mutterleib, stirbt als kleines Kind, verunfallt. Und dort ist die Hand Gottes auf dieser Familie und es ruft zur Umkehr. Es ruft zur Umkehr. Und zwar zu einer ganzen Umkehr. Dass diese Sache nicht weiter als Distanz zwischen demjenigen und Gott steht. Und das betrifft zuerst das Volk Gottes. Das kann auch bei den Heiden einschlagen, so wie es in Ägypten gewesen ist. Aber das hängt damit zusammen, dass tatsächlich die Sünden der Väter heimgesucht werden, bis in die dritte und vierte Generation. Und da sitzt der Erstgeborene in einer besonderen Linie und auch zum Segen in einer besonderen Linie. Der Erstgeborene hat sowohl die besondere Last in der Familie, als auch den besonderen Segen der Familie. Wenn gar kein Aufkommen ist, dann muss man wirklich fragen, was ist. Ich habe eine Geschichte in meiner Kindheit gehört, das muss in unserem Umfeld gewesen sein. Ein Mann, der war schon als Junge berüchtigt, weil er sadistische Neigungen hatte. Und seine Spezialität war, Vogelnester auszunehmen und den Vögeln die Augen auszustechen und sich dann daran zu weiden, wie diese flügen Vögel, die ja weiter gefüttert werden, dann hilflos sind und überall gegenklatschen. Das hat er immer wieder gemacht, obwohl er immer wieder gewarnt wurde. Dann hat er geheiratet und dann hat er Kinder gekriegt und alle seine Kinder waren blind. Ich weiß nicht, bei wie vielen, dritten oder vierten, ist er umgekehrt. Und hat der Buße getan davon, jetzt ist er. Und hat das aufgemacht vor Gott. Und ist umgekehrt von dieser Gesetzlosigkeit und siehe, sein nächstes Kind war gesund. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Also ein Gott, der Gerechtigkeit liebt, gerechte Taten liebt. Nicht die Gerechtigkeit, wie wir uns manchmal vorstellen, wie so ein Polizist, der wartet, bis wir einen Fehler machen, dann kriegen wir welche über. Ein Gott, der Gerechtigkeit liebt, aber Gottlosigkeit hasst. Und es ist manchmal wirklich nur so hart, mit uns umzugehen. Ja? Ja, wir sind auch fertig. Bitte? Ja, ihr müsst das Auto voll machen. Ja.